In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region...
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 9. Juli 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad. Der Themenüberblick. Sondervermögen der Bundesregierung setzt völlig falsche Prioritäten. So Tobias Pflüger, der jahrelang als Mitglied im Bundestag den Wahlkreis Freiburg vertrat und im Bereich Militär politisch aktiv gewesen ist. Heute ist Pflüger im Vorstand der Partei Die Linke und Vorstand der Informationsstelle Militarisierung IMI Bübingen. Erinnerungsveranstaltung Schönau 92 nicht vergessen findet am Samstag, 9. Juli in Mannheim auf Initiative des Freien Radios Bermudafunk e.V. und DIDF Föderation Demokratischer Arbeitervereine e.V. statt. Hier eine Einladung. Kultusministerin Schoper will schwangere LehrerInnen trotz Corona-Gefahr unterrichten lassen.
Das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr wurde vom Bundestag beschlossen. Hierbei handelt es sich eigentlich um einen Kredit von 100 Milliarden Euro, der vom Haushalt der Bundesrepublik unabhängig verwaltet wird. Dieser Kredit muss dafür ins Grundgesetz geschrieben werden, um die Obergrenze der Schuldenregel zu umgehen. Der bisherige Haushalt stieg von 2014 bis 2022 auf rund 50 Milliarden an und soll dies auch weiterhin bis zum Ziel der 2%-Regel des Bruttoinlandsprodukts tun, um den NATO-Vorgaben zu entsprechen. Wir sprechen mit Tobias Pflüger, Vizevorsitzender der Linken und Vorstand der Informationsstelle Militarisierung IMI. Tobias, wie hast du die Debatte um dieses sogenannte Sondervermögen denn in deiner beobachtenden Rolle wahrgenommen?
Ja, wir hatten das Problem, dass suggeriert wurde, die Bundeswehr wäre kaputt gespart worden und dass suggeriert wurde, dieses Sondervermögen hätte irgendetwas mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist genau das, wie gerade eben beschrieben, dass wir jetzt eine gigantische Aufrüstung haben und es dazu führen wird, dass eine ganze Reihe von Waffensystemen angeschafft werden und was immer vergessen wird, später werden diese Waffensysteme dann auch exportiert. Und es wird auch so sein, dass natürlich, wenn man solche Waffensysteme anschafft, Ziel und Zweck von Waffensystemen ist, dass sie auch eingesetzt werden. Das heißt, im Grunde genommen ist es sowas wie eine Vorbereitung zukünftiger Kriegseinsätze, was da stattfindet. Gleichzeitig ist es so, dass immer wieder beschrieben wird, ja, das wäre ja quasi ein extra Bereich und hätte quasi keinerlei Auswirkungen auf andere Bereiche, in denen Geld ausgegeben wird. Das ist nicht richtig, sondern es ist genau so, wie gerade beschrieben. Sondervermögen heißt Sonderschulden, die Schuldenbremse umgehen. Und gleichzeitig wurde vereinbart, das 2%-Ziel der NATO zu erreichen. Ich will das mal übersetzen. Das heißt, 75 Milliarden Euro pro Jahr an Militärausgaben, die zusätzlich Ziel sind zu diesen 100 Milliarden. Heißt, konkret übersetzt, man wird jetzt weiter hochfahren. Man ist von 33 auf 55 Milliarden hoch. Ziel ist jetzt 75 Milliarden. Man hat daneben quasi noch die 100 Milliarden Sondervermögen, die man ins Grundgesetz jetzt reingeschrieben hat. Übrigens eine spannende Frage, wie man die da wieder rauskriegen will. Aus dem Grundgesetz, da gibt es keinerlei Regelung. Man müsste das mit Zweidrittelmehrheit machen. Das heißt, da steht jetzt drin, dass man 100 Milliarden einmalig quasi ausgibt. Die Frage, die immer wieder an diejenigen, die das jetzt gemacht haben, gestellt wurde, was macht ihr eigentlich, wenn diese 100 Milliarden an die Rüstungsindustrie verbraten sind, dann wird so sein, dass man den Militärhaushalt auf 2% des Bruttoinlandsproduktes erhöhen will. Das heißt, es sind langfristig eine enorme Steigerung der Militärausgaben und man muss sich dessen einfach nochmal bewusst sein. Das geht vor allem in große Beschaffungsprojekte. Was man jetzt schon beschlossen hat, ist, den F-35 anzuschaffen. Das ist ein Nuklearbomber. und mit dem werden Atomwaffen getragen, in Anführungszeichen. Das ist die sogenannte nukleare Teilhabe. Das heißt, dass Soldaten der Bundeswehr US-amerikanische Atomwaffen durch die Gegend fliegen. Und das werden sie mit den F-35 machen. Das heißt, die Atomwaffenbewaffnung ist damit auch festgeschrieben. In meinen Augen eine Katastrophe, weil es dringend notwendig wäre, Atomwaffen abzuziehen, abzuschaffen. Aber man hat es jetzt quasi als ersten Schritt gleich gemacht, diese F-35. Und man hat was gemacht, was mir persönlich besonders wehtut. Man hat die Bewaffnung von Drohnen schon damit quasi beschlossen. Das ging ja dann am Anfang der Legislaturperiode relativ schnell, dass man genau diese Bewaffnung von Drohnen beschlossen hat. Und auch das wird quasi als Teil davon finanziert. Und eine Reihe von Rüstungsprojekten, die bisher ein Problem waren, wie zum Beispiel der Panzer Puma, der das Dreifache kostet von dem, was ursprünglich geplant war, der überhaupt nicht so funktioniert, wie er soll und so weiter. Da gibt man ganz schön viel Geld Richtung Rüstungsindustrie, deren Aktien entsprechend nach oben gegangen sind. Die freuen sich, weil dorthin wird das Geld quasi hin verbraten und führt insgesamt zu der Situation, dass jetzt damit Deutschland weltweit die drittstärkste Militärmacht sein wird.
Wenn das Geld, das eigentlich wahrscheinlich eben nicht da gewesen wäre, weil ein solches sogenanntes Sondervermögen oder so eine Aufnahme durch die Bundesrepublik eines Kredites, der nicht gedeckelt wird. Wo fehlt denn das Geld? Kann man das irgendwie schon absehen? Gibt es da irgendwelche Prognosen, wo man sagen könnte, naja, da wird es wahrscheinlich dran fehlen?
Naja, es sind genau die Bereiche natürlich, die man kann sich ja nochmal den Gesamthaushalt angucken. Das ist immer so, dass es quasi einen Haushalt gibt, der noch etwas größer ist wie der Militärhaushalt. Jetzt, ab sofort, wird er überholt. Das ist der Bereich Arbeit, Soziales und der Bereich Renten. Das sind die zwei, die noch etwas größer sind. Und genau in diesem Bereich wäre es natürlich so, dass die müssen, wenn das 2%-Ziel quasi erreicht werden soll, müssen die natürlich entsprechend in anderen Bereichen kürzen. Und ich meine, das ist, wenn ich mir die weltpolitische Lage angucke und die Bedürfnisse, die real da sind, ist es einfach ein Hammer, wenn im Sozialbereich, im Verkehrsbereich, im Bereich Klima und so weiter nicht investiert wird, aber quasi im Militärbereich, das ist einfach völlig falsche Prioritätensetzung. Und was zum Beispiel notwendig wäre, ist jetzt sowas wie ein Sondervermögen Klima. Aber das findet natürlich nicht statt. Da hat die Ampel einfach völlig andere Prioritäten. Das wäre das, was auch quasi einfach jetzt, damit man zum Beispiel das 1,5%-Ziel noch erreichen würde, das wäre notwendig. Aber das will natürlich diese Ampel nicht, im Gegensatz zu dem, was auch zum Beispiel im Wahlkampf erzählt wurde.
Du sprichst die weltpolitische Lage an. Es geht auch viel einfach darum, dass ein gewisses Sicherheitsgefühl, glaube ich, in vielen Menschen in der Bundesrepublik zumindest ins Wanken geraten ist durch diesen Krieg. Ob das jetzt rational begründbar ist oder nicht, sei dahingestellt. Gibt es nicht auch Gründe, warum solche Waffen irgendwie gebraucht werden könnten in Zukunft zur Verteidigung von sowas wie einem beispielsweise Angriffskrieg? Wenn nein, was wären denn die Alternativen?
Interessant ist ja, es gibt ja diesen Mythos, es gäbe Waffen zum Angriff und Waffen zur Verteidigung. Wenn ich mir Waffensysteme genau angucke, ist es ganz offensichtlich, 95% der Waffensysteme sind Angriffswaffen nutzbar. Und damit ist relativ klar, es geht nicht um irgendwie, wenn man angegriffen würde, kann man sich verteidigen, nein, sondern man kann das ja konkret durchgehen, welche Waffensysteme sie anschaffen. Also gerade zum Beispiel der F-35 ist ja quasi eine Angriffswaffe par excellence und in dem Fall sogar noch mit Atomwaffen. Also was vom Gefährlichsten, was es überhaupt gibt. Und es ist quasi regelrecht absurd mit einem Sicherheitsbedürfnis, diese Aufrüstung zu begründen. Es wird sogar noch behauptet, völlig absurd auch, es sei gar keine Aufrüstung. Doch, natürlich, es ist eine enorme Aufrüstung und es ist eine in einer Form, das muss man sich einfach bewusst sein, die diese Republik noch nie erlebt hat. Und da ist meine Erfahrung gerade, die Begründungen, warum das Ganze stattfindet, sind absurd. aber man versucht quasi in die Köpfe reinzubekommen. Und ein Punkt ist auch noch immer für mich relativ wichtig, wenn es dann irgendwie heißt, ja, das hat man gemacht wegen dem Ukraine-Krieg. Waffensysteme brauchen im Durchschnitt 5 bis 12 Jahre, bis sie da quasi angeschafft sind. Und dann werden sie noch quasi in den Export gegeben. Was das jetzt konkret mit dem Ukraine-Krieg dann zu tun haben soll, ist nicht erklärbar. Aber es wurde ja quasi damit begründet von Olaf Scholz ganz am Anfang, 3 Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, hat er ja dieses 100-Milliarden-Euro-Programm verkündet. Einfach klipp und klar, damit hat es nichts zu tun, sondern man hat, und ich weiß es ja, weil es gab ja eine ganze Reihe von Rüstungsprojekten, die geplant waren und wo es nicht so richtig funktioniert hat, dass man sie finanziert hat. Ich weiß noch, wie Annegret Kramp-Karrenbauer da quasi neben mir steht und erzählt, ja, wir müssen leider eine Reihe von großen Rüstungsprojekten etwas schieben. Tja, und genau die werden jetzt alle vorgezogen und das Geld dafür verbraten, und so, dass man die drittstärkste Militärmacht der Welt wird. Ich halte das für hochgradig problematisch und was auf jeden Fall quasi nicht akzeptiert werden sollte, wo man dagegen arbeiten muss. Dass, und jetzt muss man halt gegen jedes einzelne Rüstungsprojekt arbeiten. So ist es jetzt.
Wie kann das aussehen? Ich frage mich tatsächlich schon seit einer Weile. Es gab irgendwann Anfang dieses Jahres einen Vortrag von Ihnen im Café der Susi hier in Freiburg, wo Sie auch ganz klar diese Dinge schon angekündigt haben und auch gesagt haben, dass es die Lager in der Bundesrepublik beziehungsweise auch in der Bundesregierung im besten Falle irgendwie repräsentierend da geben wird, und dass es auch bestimmt und viele Leute aus sozialdemokratischen Parteien, aus der Grünen Partei und über die anderen brauchen wir, glaube ich, gar nicht so wirklich sprechen, geben wird, die für diesen Etat stimmen werden. Warum glaubst du, dass da der Aufschrei ausbleibt?
Interessant ist ja, dass meine Wahrnehmung die ist, dass dieser Aufschrei im öffentlichen Bereich wenig stattfindet. Wenn ich Gespräche oder sowas führe, ist es so, dass viele tatsächlich fragen, was ist das eigentlich, was machen die da eigentlich? Und was wir hinbekommen müssen, ist auf der politischen Ebene da wieder quasi Akteure zu finden, die das deutlicher artikulieren und das kritisieren. Viele innerhalb der Gesellschaft können das nicht nachvollziehen, diese Aufrüstung, die da stattfindet. Und da ist halt einfach notwendig, dass verschiedenste Gruppen, der Friedensbewegung, alle möglichen Akteure sehr viel deutlicher und auch einfach fundiert, ruhig deutlich machen, das ist der völlig falsche Weg, der da gerade stattfindet. Weil die Art und Weise der Abstimmung ist genauso gelaufen wie vermutet, dass es nur einige, ganz wenige Nein-Stimmen quasi aus SPD und Grünen und die Nein-Stimmen aus der Linksfraktion gab, und das ist das, was quasi relevant war. Die gesellschaftliche Stimmung dazu ist so nicht. Die ist, wenn man konkret fragt, wer ist quasi für diese Aufrüstung, ist das genau halbe halbe. Da müssen wir jetzt gucken, dass man das einfach vernünftig, ruhig artikuliert. Hier findet eine enorme Aufrüstung statt, die zukünftige Kriege vorbereitet, wo diese Waffen, die jetzt angeschafft werden, dann auch überall hin exportiert werden. Und das ist was wir nicht akzeptieren können und wo wir jetzt gegen jedes einzelne dieser Projekte arbeiten werden.
Wir sprachen mit Tobias Pflüger, ehemaliges Mitglied des Bundestags für die Linke, jetzt Vizevorsitzender und auch in der IMI aktiv, über die Zeitwende, die Olaf Scholz zusammen mit seiner Regierung eingeleitet hat und nun das sogenannte Sondervermögen, eine Kreditaufnahme von 100 Milliarden beschlossen hat. Danke fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Ja, ich möchte noch mal ganz kurz was zur geplanten Erinnerungsveranstaltung Schönau 92 nicht vergessen erzählen. Ich finde ja diesen Samstag am 11. Juni statt und es wird ein langer Tag werden. Das geht schon mittags um 14 Uhr los mit dem Workshop-Programm und ab 19 Uhr gibt es eine Talk- und Diskussionsveranstaltung. Und das Ganze findet im Naturfreunde-Stadtheim in Mannheim statt. Ja, und hier geht es in Erinnerung an die rassistische Gewalt gegen geflüchtete Menschen, die damals im Mannheimer Norden in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht waren. Wie ihr wahrscheinlich auch alle wisst, war da ungefähr eine Woche lang eine pogromartige Stimmung gewesen, haben mehrere hundert Anwohnerinnen des Stadtteils Schönaus die Menschen in der Asylbewerberinnenunterkunft tagelang rassistisch beleidigt, bedroht oder auch mit Gegenständen attackiert. Wir haben jetzt nochmal für die Veranstaltung am 11. Juni verschiedene Zeitzeuginnen eingeladen und wollen die damaligen zivilgesellschaftlichen Proteste gegen die rassistischen Übergriffe nochmal Revue passieren lassen. Unsere Diskussionsgäste sind Menschen, die die Proteste gegen die rassistischen Vorfälle mitgetragen haben, Menschen, die aus migrantischer Perspektive die Ereignisse bewerten, in der kirchlichen Flüchtlingsarbeit aktiv waren, die Ereignisse journalistisch begleitet haben oder auch als Anwalt die Anmelder der damals verbotenen Solidaritätsdemonstration beraten haben. Wir haben für die Veranstaltung unter anderem Günter Urbanczyk eingeladen. Er war damals der Anwalt der Anmelderin der Solidaritätsdemonstration und auch Altgemeinderat und ist Rechtsanwalt von Beruf. Dann kommt Thomas Reuter. Er ist Journalist und hatte damals für die Frankfurter Rundschau über die Proteste gegen die rassistischen Übergriffe in Mannheim berichtet. Und wir haben Nuri Gianbelli eingeladen. Der ist Künstler und sehr lange im Stadtteil Westliche Unterstadt in der Jugendarbeit aktiv und hat auch damals die Ereignisse miterlebt. Es kommt noch Jaja Durosoy vom DIDE-Vorstand und Hermann Rütermann ist eingeladen, ist Diplom-Theologe und hat damals in der kirchlichen Sozialarbeit geflüchtete Menschen in Mannheimer Norden betreut. Ja, weiterhin beteiligen sich an der Diskussion Nalan Erol. Sie ist im DIDE-Vorstand und Gemeinderätin. Ich bin eingeladen. Mein Name ist André Neu. Ich war damals Aktivist in antirassistischen Gruppen und bin heute für Bermudafunk aktiv. Und ebenfalls eingeladen ist noch Silvia Kurz, die die Veranstaltung moderieren wird. Auch sie war damals Aktivistin bei antirassistischen Gruppen. Ein Auftakt für die Veranstaltung mit Musik von der Mannheimer Künstlerin Gisem sein. Die wird ein paar Songs vorstellen. Ja, und das Ganze findet am 11. Juni von 19 bis 21 Uhr statt. Einlass ist ab ca. 18 Uhr. Ja, und wer natürlich möchte, ist dann noch mittags willkommen. Es gibt ein Workshop-Angebot noch, das startet ungefähr um 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Das ist auch kostenlos. Von den Veranstalterinnen wurden drei Workshops vorbereitet. Unter anderem ist Ibrahim Aslan eingeladen. Er war Überlebender des Brandanschlags in Mölln 1992 und arbeitet seit dieser Zeit zu dem Thema Erinnerungskultur. Er wird einen Film vorstellen, der heißt Der zweite Anschlag. Ja, da geht es auch hauptsächlich um die Ereignisse rund um den Brandanschlag in Mölln 1992. Und vor allem auch die Verletzung der betroffenen Menschen durch Politik und Medien. Der zweite Workshop nennt sich Alltagsrassismus Paroli bieten. Und darum geht es, wie man quasi in alltäglichen Situationen reagiert, wenn rassistische Statements oder Übergriffe passieren. Der dritte Workshop behandelt das Thema struktureller Rassismus. Hier werden aktuelle Themen aufbearbeitet wie rechter Terror bei der Polizei in der Bundesrepublik Deutschland oder auch in der USA. Und hier gibt es eine historische Aufarbeitung ab den 80er Jahren bis heute und zeigt auch auf, wie auf unterschiedlichen Wegen der Widerstand gegen Rassismus funktionieren kann. Zu dieser Veranstaltung laden ja verschiedene Gruppen ein. Es ist eine Kooperationsveranstaltung, die Bermudafunk gemeinsam mit der migrantischen Organisation DIDEF organisiert. Und weiterhin beteiligen und organisieren diese Veranstaltung das Netzwerk Mannheim gegen Rechts, der Landesflüchtlingsrat Baden-Württemberg, der Stadtjugendring Mannheim und das offene antifaschistische Treffen Mannheim und die Gruppe Infoladen Mannheim. Wir freuen uns auf diese Veranstaltung und ja, die wird auch im Bermudafunk übertragen werden. Also wer zum Beispiel nicht direkt in Herzogenried kommen kann, der kann sich auch die Veranstaltung bei uns im Radio anhören, von 19 bis 21 Uhr. Wir haben die Einladung auch mit einem kleinen Aufruf verbunden. Der geht nochmal an alle Zeitzeuginnen, die damals die Ereignisse erlebt haben. Es gibt hier ein Audioarchiv, das auch von Bermudafunk mit organisiert wurde. Und wir würden uns zum Beispiel auch freuen, wenn Leute bereit sind, nochmal ihre Erlebnisse zu der damaligen Zeit dem Audioarchiv zur Verfügung stellen. Und natürlich ist ein Ziel auch von der Veranstaltung, dass wir weiterhin gemeinsam gegen Rassismus in Mannheim und Umgebung agieren. Und wir wollen die Veranstaltung natürlich auch zum Erfahrungsaustausch nutzen und ja die verschiedenen Gruppen und Akteure, die in dem Bereich aktiv sind, miteinander bekannt machen.
Bei Schwangeren ist die Gefahr für einen schweren Verlauf von Covid-19 erhöht. Das bestätigt zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Auch gibt es Berichte von einer erhöhten Rate an Frühgeburten bei Infizierten. Trotz alledem schlägt nun die grüne baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schupper vor, dass schwangere Lehrerinnen und Erzieherinnen, die derzeit nicht in Präsenz in Schulen oder Kitas arbeiten, wieder länger arbeiten sollen.
Was hältst du von dem Vorstoß von Theresa Schupper, Schwangere länger arbeiten lassen?
Also solange das RKI nicht sagt, dass es ungefährlich wäre, für Schwangere zu arbeiten, können wir hinter die Regelungen, die wir im Moment haben, nicht zurückgehen. Im Moment empfiehlt das RKI, dass die schwangeren Frauen nicht arbeiten. Und deswegen sagen wir, solange es diese Empfehlung gibt, muss sie eingehalten werden. Dass wir Fachkräftemangel haben in den Schulen und in den Kitas, das dürfen nicht die Schwangeren jetzt ausbaden. Das ist von der Regierung verschlafen worden die letzten Jahre. Es hätte mehr ausgebildet werden müssen und das kann nicht auf deren Schultern jetzt ausgetragen werden.
Derzeit sollen rund 580 Lehrerinnen nicht beschäftigt werden können, also nicht im Unterricht eingesetzt werden können, Schwangere und auch Risikogruppen. Ist das angesichts der derzeitigen Corona-Lage noch nachvollziehbar?
Also im Moment haben wir jetzt gerade Ferien, das heißt im Moment ist es tatsächlich egal. Was wir aber sehen ist, dass die Zahlen immer noch erschreckend hoch sind und was wir auch sehen ist, dass die Landesregierung und auch die Schulträger seit 2 Jahren verschlafen, die Schulen und die Kitas Corona-sicher zu machen, die Schul- und die Kita-Träger. Also wir haben in den meisten Klassenzimmern und in den meisten Kita-Räumen immer noch keine Luftreinigungsgeräte und ich kann es nicht verstehen. Wir wissen, dass im Herbst die Zahlen wieder hochgehen werden. Wir wissen, dass die Gefährdung wieder steigen wird und deswegen bin ich tatsächlich sehr, sehr ungnädig mittlerweile sowohl mit den landespolitisch Verantwortlichen als auch den kommunalpolitisch Verantwortlichen oder den Kita-Trägern, warum die da noch nicht in die Pötte gekommen sind. Und die Gefahr für alle, sich anzustecken, würde deutlich sinken. Und es gibt seit 2017 vom Bundesgesundheitsamt eine Empfehlung, Kita-Räume und Klassenzimmer auszustatten mit Luftreinigungsgeräten und CO2-Ampeln, um die schlechte Luftqualität auszugleichen. Und da ist nichts passiert bisher oder bei vielen zumindest nichts passiert.
Heißt, Luftreinigungsfilter sind in Baden-Württemberg an den Schulen und auch in den Kitas noch eher eine Seltenheit?
Es kommt sehr auf die einzelne Kommune an und es kommt sehr darauf an, wer der Kita-Träger ist. Es gibt Kommunen, die sind sehr vorbildlich und haben wirklich alle ausgestattet. Und es gibt andere Kommunen, und wir telefonieren gerade in einer, die sind sehr, sehr kläglich ausgestattet. Die finden andere Dinge wichtiger und das kann ich nicht verstehen.
Ist denn die Gefahr für schwangere Lehrerinnen, sich mit dem Coronavirus anzustecken, im Moment, also wenn jetzt nicht schulfrei wäre, überhaupt niedriger als vor einiger Zeit?
Naja, die Inzidenzen sind in den letzten Wochen schon gesunken, aber sie sind höher, als sie es jemals waren in den vergangenen Jahren um diese Zeit. Und wir sehen, dass einfach ja insgesamt die Sorglosigkeit um sich greift, dass die Menschen das Gefühl haben, es ist alles wieder relativ normal und dadurch aber auch wir, glaube ich, alle relativ viele Menschen kennen, die gerade an Corona erkrankt sind oder sich mit Covid infiziert haben. Und das heißt, die Gefahr ist natürlich real.
Und die schützende Maskenpflicht in den Schulen gilt auch nicht mehr?
Die gilt in den Schulen nicht mehr, die gilt auch sonst fast nirgendwo mehr und auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird sie nicht mehr so eingehalten, wie sie eigentlich gilt. Wie gesagt, die Menschen haben das Gefühl, und es wird ihnen aus der politischen Diskussion auch vermittelt, dass eigentlich das Thema gerade durch ist.
Kannst du noch ein paar Worte dazu sagen? Wie war jetzt vor den Pfingstferien die Corona-Lage in den baden-württembergischen Schulen und vielleicht auch in den Kitas?
Also ich kann zu der Corona-Lage, zu den tatsächlichen Infektionszahlen gar nicht so viel sagen. Ich kann aber insgesamt zu der Lage was sagen. Wir haben ein wirklich ausgelaugtes Bildungssystem im Moment, weil seit 2 Jahren die Anstrengungen und die Zusatzbelastungen deutlich höher waren als normal schon. Wir haben den großen Personalkräftemangel, den es in dem Bereich gibt und der sich verschärft und verschärft, weil manche Menschen, gerade bei den ErzieherInnen, auch dem Beruf mittlerweile den Rücken kehren, weil sie es nicht mehr aushalten unter den Rahmenbedingungen. Wir haben viel zu wenig ausgebildete Lehrkräfte. Und da kam jetzt dann noch die nächste Krise mit drauf, der Angriffskrieg auf die Ukraine und die geflüchteten ukrainischen Kinder und Jugendlichen, die in unser Bildungssystem reinkommen. Die Hilfsbereitschaft ist riesengroß, aber es sind eigentlich keine Kräfte mehr vorhanden. Und das heißt, permanent fällt irgendwo jemand aus, weil er oder sie sich infiziert hat. Permanent muss jemand vertreten werden oder muss irgendwie noch eine Zusatzbelastung mitgestemmt werden. Die Ressourcen sind wirklich am Ende.
Hast du über den Vorstoß jetzt von Theresa Schopper schon mit Lehrerinnen reden können, vielleicht auch mit schwangeren Lehrerinnen? Was sagen Sie zu diesem Vorschlag, dass Sie jetzt doch wieder länger in Präsenz arbeiten sollen, wenn es nach dem Willen von Theresa Schopper geht?
Also bei mir persönlich kam jetzt noch keine Rückmeldung von Schwangeren an, die sich beschweren oder jubeln, dass sie endlich länger arbeiten dürfen. Ich glaube, dass es so ein bisschen ein Versuch war, ob man das Thema vielleicht so jetzt setzen könnte und dann ist es durch nach den Pfingstferien. Würde ich jetzt so aus meiner politischen Erfahrung raus vermuten, dass es so ein kleiner Testballon war, der aber ziemlich gescheitert ist, würde ich jetzt mal den Reaktionen nach behaupten. Also, dass die Regierungspräsidien die Kultusministerin ausbremsen, das ist mir jetzt auch noch nicht begegnet. Also von daher glaube ich, es war ein Versuch.
Die Gesundheit der Lehrerin scheint auf jeden Fall für Theresa Schopper von den Grünen nicht allzu große Prioritäten zu haben, oder?
Das würde ich so jetzt gar nicht sagen. Also das ist generell in der Politik ist eine etwas sorglose Haltung gegenüber Schutzmaßnahmen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene unterwegs. Ich gebe auch recht, dass es in den Bildungseinrichtungen wirklich auch immer eine Diskussion ist, was ist pädagogisch sinnvoll und schön und wünschenswert und was ist, was muss sein. Wenn es um das ungeborene Leben geht, was die Mütter in sich tragen, also wenn es um die Babys geht, die die Mütter in sich tragen, dann würde ich der Kultusministerin raten und allen politisch Verantwortlichen dafür raten, wirklich sehr, sehr vorsichtig damit umzugehen. Ich glaube, die Schuld will niemand auf sich laden, dass jemand erkrankt ist und jemand entweder nicht lebend auf die Welt kommt oder irgendwie schwer geschädigt wird während der Schwangerschaft, weil irgendwelche Schutzmaßnahmen nicht durchgesetzt wurden.
Dann abschließend nochmal zusammengefasst, was sind die Forderungen der GW hinsichtlich der Corona-Lage in den Schulen und Kitas und auch angesichts des derzeitigen Personalmangels?
Also angesichts des Personalmangels ganz klar, entlastet diejenigen, die im System sind, sorgt nicht dafür, dass noch mehr obendrauf gepackt wird und schafft auch genügend Studienplätze, dass wir wirklich endlich das wird eben trotzdem noch 5, 6, 7 Jahre dauern, bis sie dann in den Schulen ankommen, aber dass wir genügend Lehrkräfte ausbilden, die in den Schulen so dringend benötigt werden, schafft Möglichkeiten für diejenigen, die uns jetzt schon im System den Rücken retten, indem sie als nicht ausgebildete Lehrkräfte arbeiten, dass sie qualifiziert werden können und dass sie sich dann tatsächlich dauerhaft, ohne vor den Sommerferien entlassen zu werden, im System bleiben können und sich tatsächlich ihren Lebensunterhalt sichern können und schafft die Möglichkeit, dass im Herbst und Winter sicher in den Schulen und in den Kitas Bildung stattfinden kann.
Das sagt die Vorsitzende der baden-württembergischen GEW, Monika Stein. Wir haben mit ihr gesprochen über den Vorstoß von Theresa Schopper, grüne Kultusministerin. Sie hätte gerne, dass schwangere LehrerInnen auch in Präsenz deutlich länger in den Klassen unterrichten. Die GEW weist diesen Vorschlag zurück und auch die entsprechenden Regierungspräsidien.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 9. Juli 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Oh.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.